Der dunkle Lord wird wiederkommen. Begrab uns ruhig in Azkaban. Wir werden warten.
Das war ein Zitat von Bellatrix Lestrange. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Momente von Bellatrix Lestrange. Ja, diese Folge ist keine ganz normale Momente-Folge, denn wir haben uns Special Guests dazu geholt und bei uns zu Gast sind heute typisch Ravenclaw.
Hallo!
Hallo!
Herzlich willkommen!
Wir freuen uns mega, dass wir heute dabei sein dürfen bei dieser doch ganz besonderen Folge über Bellatrix.
Genau, wir waren ja auch schon bei euch zu Gast und deswegen dachten wir, es wird höchste Zeit, dass ihr uns auch mal besucht.
Ja, ja, wir sind typisch Ravenclaw. Ich bin Julia.
Und ich bin Sina.
Und wir haben auch einen Harry Potter Podcast. Wir gehen relativ tief in alle möglichen Themen rein, sind da auch sehr breit gefächert in allen möglichen Sachen und Themen. Und ihr wart ja auch mal bei uns, da haben wir über Florian Fortescue geredet. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt freut es uns sehr, dass wir jetzt hier dabei sein dürfen.
Genau, wir verlinken euch auf jeden Fall auch unten in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr typisch Ravenclaw noch nicht kennt, hört auf jeden Fall mal auch bei den beiden rein.
Genau.
Wir würden uns freuen.
Und wenn ihr Momente von das Format nicht kennt, erklären wir das jetzt kurz. Wir haben normalerweise 5 Kategorien, bei Bellatrix einfach jetzt nur 3, weil Bellatrix ist jetzt nicht so vielschichtig tatsächlich. Unsere Kategorien diesmal sind sadistisch, provokant und loyal. Und wir werden dann einer nach dem anderen unsere Situationen vortragen und uns dann gegenseitig ergänzen. Manchmal kommt es dazu, dass wir die gleichen Situationen rausgefunden haben. Und manchmal sind es auch unterschiedliche. Wir wissen nämlich nicht voneinander, wer welchen Moment gewählt hat.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Dann starte ich jetzt einfach mal in den sadistischen Moment rein. Sadistisch bedeutet ja, dass jemand Freude daran hat, anderen Schmerzen hinzuzufügen und arbeitet mit Angst und Demütigung. Und da habe ich mir die Situation im Malfoy-Manor rausgesucht, wo das Trio ja von den Greifern aufgeschnappt worden ist und dorthin gebracht worden ist. Und Bellatrix übernimmt da in der Situation ja ziemlich schnell die Kontrolle. Sie schreit auch viel rum, sie schreit Befehle und sagt, dass die Gefangenen in den Keller gebracht werden sollen. Sie ist ja auch gar nicht Hausherrin, ne? Das sind ja eigentlich die Malfoys, aber das ist Bellatrix natürlich total egal. Genau, sie ist super wütend und auch hysterisch und um ihre Macht zu zeigen, schießt sie ja sogar irgendwie so einen Feuerzauber oder was das war, so in den Teppich und dann entsteht ein Loch. Und dann entscheidet Bellatrix ja aber, dass alle in den Keller gebracht werden sollen, außer Hermine, weil sie Hermine alleine verhören möchte. Sie benutzt dann natürlich das Wort Schlammblut, ist ja klar, das passt zu Bellatrix. Und Ron protestiert ja auch und da schlägt sie ihm halt einfach mal ins Gesicht, gar kein Problem. Dann ist sie ja ziemlich brutal mit Hermine, sie zieht ihr an den Haaren, zerrt sie so durch den ganzen Raum. Bellatrix liebt diesen Moment, sie genießt die Macht, die sie da über die Gefangenen hat. Sie zeigt keinerlei Empathie und benutzt eben Gewalt, die ganzen Beleidigungen und quält ja dann Hermine. Wir wissen, dass sie mindestens einmal den Cruciatus benutzt, aber wahrscheinlich auch häufiger, weil Hermine immer wieder laut schreit und Ron und Harry hören das ja unten im Keller und versuchen Hermine da ja eigentlich zu befreien.
Ich finde die Szene auch im Film mega eindrucksvoll, muss ich sagen.
Die ist schlimm.
Ja.
Ich finde auch, dass die richtig stark umgesetzt wurde. Und diese ganze Situation mit, vor allen Dingen als Bellatrix anfängt, Hermine zu foltern, finde ich ganz schlimm.
Ja, ich finde auch, dass Emma Watson das einfach richtig gut macht in der Szene.
Ja, wir haben den Film vor kurzem erst gesehen, deshalb ist das noch sehr präsent. Weil sie sich da ja so über Hermine beugt im Film. Und ich habe dann noch gesagt, es sieht so aus, als würde sie Hermine in den Arm beißen. Und aber ich glaube, das war, sie ritzt ihr da was in den Arm. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ja. Und ich finde halt auch mal so krass, weil Bellatrix sich ja auch überhaupt von niemandem was sagen lässt und alle lassen sie auch machen. Ne? Es gibt ja auch niemanden, der sagt, oh, ist mal ein bisschen viel.
Ja, man könnte quasi sagen, sadistisch ist Bellatrix zweiter Vorname.
Auf jeden Fall.
Bellatrix sadistisch Black.
Also, ich habe mir eine andere Szene ausgesucht. Da weiß ich, ich habe mich in die Tiefen der Mysteriumsabteilung begeben. Also, wir sind am Ende vom fünften Teil, wo Bellatrix das erste Mal richtig in Action gesehen wird. Und da ist ja die ganze Truppe um Harry unterwegs. Und ich fand das, also so dieses Inbegriff von der sadistischen Seite von Bellatrix so richtig rausgekommen, als sie das erste Mal realisiert, wer Neville ist. Also, dass Neville das Kind von seinen Eltern ist. Und Bellatrix ja Nevilles Eltern bis in die Verrücktheit gefoltert hat. Und das Erste, was sie dann wirklich sagt, ach, du bist Neville Longbottom, sagt sie, ich hatte die Freude, deine Eltern zu treffen. Wo ich auch mir so denke, so wenn die da mit so einem Grinsen im Gesicht so dem Kind richtig das Trauma seiner Eltern vorwirft. Und dann auch später, dann als Harry sich weigert, die Prophezeiung abzugeben, dann auch sagt, okay, jetzt können wir mal gucken, wie lange Neville aushält, ob der sich besser schlägt als seine Eltern oder nicht. Und dass sie auch so viel Freude daran hat, den zu quälen und dann auch so genau diesen Gedanken daran auszusetzen, dass Neville das gleiche Schicksal erleiden könnte wie seine Eltern. Mhm. Und das richtig amüsant findet praktisch.
Das stimmt. Ach.
Ja, ich finde das krass, weil das sagen wir auch ganz oft in den anderen Folgen, man muss sich einfach noch mal vor Augen halten, das ist eine erwachsene Frau und Harry und Neville und so sind halt 15. Ja, also dieses Machtgefälle alleine und wie die sich gegenüber quasi Teenagern ja verhalten, diese erwachsenen Menschen, ja. Das ist so krass und auch echt krank. Also wirklich keine Worte.
Ja, nee, also ja. Ich finde es auch ganz, ganz gruselig und vor allen Dingen, weil ich finde es auch so tiefgründig, ich habe die Szene mir auch ausgesucht, ich habe auch so zwischendurch überlegt, ob ich die Szene mit Nevilles Eltern da nehme, weil die Geschichte ist ja, dass sie Nevilles Eltern in die Verrücktheit gefoltert hat, also wirklich so lange gefoltert hat, bis deren Verstand dann aufgegeben hat. Und erst habe ich an die Szene gedacht, aber ich habe dann doch auch mir diese Szene ausgewählt, weil wir die ja tatsächlich auch selber erleben. So, und sie will ja eigentlich gar nicht, dass Harry Prophezeiung übergibt, weil sie ja damit sozusagen ihr Spielzeug, was ja dann Neville ist in dem Fall, einfach verliert. Und sie muss ja dann aufhören, weil der Orden kommt, aber sie foltert Neville ja aktiv. Und die ist ja da richtig am Lachen bei und ihr macht es einfach so aktiv Spaß, jemanden zu foltern, was so sadistisch und so unglaublich böse, einfach tiefgründig böse ist, finde ich, was auch einfach sehr zeigt, wie einfach sie tickt und wie gemein sie auch einfach ist.
Ja.
Das ist so, also sie hat auch ihre Emotionen nie unter Kontrolle und das ist halt so extrem auch. Ich meine, wir wissen von vielen Todessern, dass die kein Problem damit haben, mit unverzeihlichen Flüchen um sich zu werfen, aber gerade bei Bellatrix, die ist da schon sehr beispiellos, da gibt es ja eigentlich niemanden, der so krass ist wie sie. Ist ja nicht mal Voldemort, der da so, ne, im Film wird das so zugespitzt dargestellt, dass der dann so komisch lacht, wenn er dann so Avada Kedavra oder so macht. Ne? Aber es ist ja eigentlich, ist sie so. Und ich finde, dadurch, dass sie das so übertreibt und so extrem ist, wirkt sie eigentlich, wenn man genauer hinschaut, mega instabil und kann ja, wenn, also eigentlich ja nie rationale Entscheidungen treffen, weil ich glaube, das ist ihr gar nicht möglich von Natur aus. Die Frau, die ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen krank.
Ja.
Und das ist jetzt nett ausgedrückt.
Ja, das macht sie halt so unberechenbar, weil man kann sie halt nicht einschätzen in gar keiner Situation. Ja. Ne?
Mich würde eigentlich dabei auch mal interessieren, ob die, bevor sie nach Azkaban gegangen ist, auch schon so war oder ob das dadurch noch schlimmer geworden ist oder ob das eigentlich, ja, einfach schon immer der Fall war.
Also sie war bestimmt vorher auch schon so krass, weil ihr hattet es ja schon angesprochen, ja. Sie hat ja auch Nevilles Eltern gefoltert. Das ist übrigens mein sadistischer Moment, den ich mir rausgesucht habe. Und ich glaube aber, Azkaban hat es wahrscheinlich auch noch mal verschlimmert, wenn das überhaupt noch geht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die ist einfach da so enorm einfach auch emotionslos. Ich glaube, die ist auch einfach Psychopathin und Sadistin. Also wir hatten mal ganz lustig für einen Vortrag uns die psychologischen Störungen von Voldemort angeschaut, wo auch viel dann davon auch drin ist. Aber das müssen wir mal für Bellatrix eigentlich machen, weil ich das auch sehr, weil die ist auf jeden Fall auch Sadistin und halt auch Psychopathin und Emotionen und Empathie ist, glaube ich, nicht so ihre Stärke.
Ja. Ja, wobei Emotionen sieht man bei dieser Folter an Nevilles Eltern schon, weil das Ganze passiert ja überhaupt erst, weil Voldemort quasi verschwindet, nachdem er Baby Harry versucht umzubringen. Und viele Todesser geraten da ja in Panik. Und eben wollen Bellatrix, ihr Mann Rodolphus und dessen Bruder Rabastan und Barty Crouch Jr. Voldemort ja finden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eigentlich Bellatrix hier die treibende Kraft ist, die alle Hebel in Bewegung setzt, um ihren Lord zu finden. Weil sie ja eben auch nicht glauben will, dass er weg ist. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie nichts von der Prophezeiung weiß. Und deswegen wendet sie sich wahrscheinlich auch an die bekanntesten Auroren, die ihr einfallen, weil die eben Voldemort schon oft die Stirn geboten haben. Und sie die ja wahrscheinlich sowieso aus dem Weg räumen will. Und das sind eben die Longbottoms. Und die wiederum, die haben ja wahrscheinlich ihren Schutz schon aufgelöst, weil ich hoffe, dass sie auch einen Schutz hatten, genauso wie die Potters eben. Aber als eben klar wurde, dass Voldemort offenbar verschwunden ist, haben sie den ja vielleicht dann schon aufgehoben und sich wieder normal gezeigt. Warum sollten sie sich dann auch verstecken? Und das war aber natürlich eine fatale Entscheidung, weil die vier Todesser eben dann bei ihnen aufkreuzen. Wir wissen zwar nicht so ganz genau, wer hier wen wie lange gefoltert hat, aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass die brutalste und sadistische dieser anwesenden Todessern Bellatrix ist. Und die macht ja auch kein Geheimnis daraus, dass sie an der Folterung beteiligt war. Eben das Brutalste an dieser Folterung ist ja eben, dass Frank und Alice dabei den Verstand verlieren, obwohl sie ja eigentlich auch gar nicht genau wissen, was mit Voldemort passiert ist. Also sie können auch gar keine Antworten geben. Und ich glaube, das macht Bellatrix eben so rasend, dass sie immer weiter foltert und das eben so in die Extreme schlagen lässt. Weil wir kennen ja auch keinen anderen Fall, wo der Cruciatus dazu führt, dass Menschen ihren Verstand verlieren. Also das scheint ja bei denen besonders heftig zu sein.
Ja.
Und wir wissen halt auch, dass sie nach dieser Folterung eben kaum sprechen. Sie erkennen offenbar ihre Familie nicht mehr. Sie leben halt bis zum Ende ihres Lebens im St. Mungus auf dieser geschlossenen Abteilung, weil sie eben so irreparable Fluchschäden davon getragen haben. Und es wäre vermutlich einfach erlösender gewesen, sie zu töten. Aber das macht Bellatrix natürlich nicht, weil sie eben diese Qualen ja, wie wir gesagt haben, so genießt. Und sie niemals auf die Idee käme, diese Menschen von diesen Schmerzen zu erlösen, sondern sagt, ja, dann lassen wir sie hier jetzt so liegen, wie sie quasi geworden sind, nachdem sie gefoltert wurden. Und das finde ich auch echt heftig.
Ja, als ob ihr aufgefallen worden ist, dass sie da irreparable Schäden hinterlassen hat. Also ich glaube nicht, dass das für sie einen Wert hat.
Ja, also ich vermute, dass sie ja Frank so lange gefoltert hat, bis sie gemerkt hat, der kann halt irgendwie gar nichts mehr. Und dann ist sie ja zu Alice übergegangen und hat ihr quasi das Gleiche angetan.
Vermutest du das oder
was? Wir wissen, dass es erst bei Frank war und weil der keine Antworten geben kann, ist sie zu Alice gegangen. Also da wird sie schon gemerkt haben, aus dem ist nichts mehr rauszuholen und zwar wirklich nichts, nichts, nichts mehr.
Das ist so krass.
Ja, obwohl wir hören von einem anderen Beispiel noch und das ist Bertha Jorkins.
Stimmt.
Das macht Voldemort bei ihr nämlich. Also Bertha Jorkins ist ja eine Ministeriumsmitarbeiterin, die nach Albanien fährt und von Wurmschwanz aufgegriffen wird und da aus der foltert Voldemort dann Informationen raus. Was so ist so zum Beispiel mit dem Trimagischen Turnier, dass das stattfindet und so weiter und so fort. Und der lässt sie, also wir hören das nur von Voldemort, wie er darüber mit Wurmschwanz redet, dass er sie auch in einem Zustand hinterlässt, der nicht mehr brauchbar ist. Also, dass sie da auch, der da auch irgendwelche bleibenden Schäden hinterlassen hat.
Genau, weil er ja diesen Vergessenszauber quasi brechen muss, den vorher Crouch Senior schon auf sie gelegt hat. Also, die hat ja sowieso schon gelitten vorher. Genau, und dann muss diese Folterung natürlich auch noch mal schlimm gewesen sein, damit dieser Fluch vorher ja auch noch mal aufgehoben wird. Das stimmt.
Ja.
Ich finde es auch so sadistisch an dieser Vorstellung, dass weil wenn ich zurückkomme zu Frank und Alice Longbottom, dass ja auch dadurch, dass die ja nicht gleichzeitig gefoltert wurden oder gemeinsam, dass sozusagen Alice ja erstmal zusehen musste dazu, wie ihr Mann so am Leiden ist und nach und nach so den Verstand wahrscheinlich aus den Augen von ihrem Mann verschwinden sieht und dann dahin stellt und sagt so, ja, bei mir wird jetzt genau das Gleiche passieren. Finde ich auch irgendwie so eine gruselige Vorstellung.
Oh. Das ist richtig schlimm, ja.
Die gehen ja da rein mit dem Wissen, ich kann gar keine Informationen geben, die brauchbar sind. Und diese Wut, die wird ja dann ja immer nur noch mal schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann irgendwann weißt du ja selber, ja gut, entweder sterbe ich hier oder es geht für immer so weiter.
Ja, es ist so ein brutaler Moment und auch einfach zeigt so massiv, wie sehr auch einfach die Todesser dann daran interessiert sind, halt Voldemort zu finden, aber gleichzeitig einfach nicht daran interessiert sind, wie es anderen Menschen in dem Fall geht und wer darunter leidet.
Voll. Dann fange ich mit dem provokanten Moment an und ich habe mir auch einen Moment aus der Mysteriumsschlacht rausgesucht. Allerdings nicht der Moment, wo sie provokant gegenüber Neville ist, sondern Harry gegenüber, und zwar nach dem Tod von Sirius. Sie ist ja eigentlich die ganze Zeit über schon ziemlich provokant, aber hier ist es eben so, dass Bellatrix gerade ihren Cousin Sirius Black umgebracht hat und sie schreit triumphierend auf. Und während Harry noch nicht ganz glauben kann, dass Sirius wirklich tot ist, freut sie sich halt schon längst darüber. Und natürlich entwickelt Harry dann das Verlangen, Sirius zu rächen und Bellatrix umzubringen oder ihr Schmerzen hinzuzufügen. Bellatrix sucht ja erstmal das Weite und Harry rennt ihr hinterher. Sie feuert auch immer wieder flüchend nach ihm, aber als sie merkt, dass er ihr dicht auf den Fersen ist, da bleibt sie dann stehen und ruft ihm zu, dass er doch aus seinem Versteck kommen soll. Sie nennt ihn dann auch kleiner Harry, was er auch schon sehr herabwürdigend ist. Und sie behandelt ihn halt wie ein Baby. Und ich finde, so haben sie es auch im Film sehr extrem dargestellt. Mhm. Und auch im Buch provoziert sie ihn dann noch weiter. Sagt dann auch sowas von wegen, ja, du bist mir doch hinterhergerannt, um Sirius zu rächen und nicht, um dich zu verstecken. Und sie fragt ihn dann so, hast du ihn geliebt, kleines Potter-Baby? Also auch hier wieder so voll herabwürdigend und behandelt ihn wie ein kleines Kind. Und es ist übelst frech. Und Harry verspürt natürlich auch dann Hass. Das ist ja auch das, was sie von ihm will, ne? dass er so richtig wütend wird. Und dann kommt Harry aus seinem Versteck und will Bellatrix mit neben Cruciatus foltern. Aber sie wird eben davon nur zu Boden geschleudert, hat aber keinerlei Schmerzen. Und dann verhöhnt sie ihn halt nochmal, weil er eben noch nie einen unverzeihlichen Fluch benutzt hat. Und sie gibt ihm dann auch noch so einen Tipp, dass er es halt auch wirklich so meinen muss, damit der Schmerz auch zu spüren ist. Und dass man es eben genießen soll und so. Und sie bietet ihm dann auch nochmal an, es ihm vorzumachen. Also so richtig schön ironisch. Und natürlich weiß sie eigentlich, dass Harry keine Chance hat gegen sie. Aber eben nochmal, wir dürfen nicht vergessen, dass Harry hier erst 15 ist. Und ich finde, das ist einfach ein ganz übles Machtgefälle. Und das ist auch super merkwürdig. Also warum empfinden es überhaupt diese erwachsenen Todesser in diesem Buch immer so toll? Also die finden sich auch immer so toll, besser in Flüchen zu sein als die Teenager, wo ich mir denke, ja, guten Morgen. Also es ist ja wohl erwartbar in diesem Fall, dass Bellatrix hier mehr Erfahrung hat als Harry. Warum spielt sie sich da so auf? Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und dann nennt sie ihn auch noch so, du jämmerlicher Wicht, wo ich mir denke, was ist das hier? Also ich finde das total unangenehm und unangebracht und denke mir immer so, ja, sorry, also du bist irgendwie alt und Harry ist jung, hallo. Also, schlimm.
Aber ich glaube, sie nennt ihn Potter Baby wegen der Verknüpfung dazu, dass er ein Baby war, als Voldemort ihn eigentlich hätte töten wollen.
Ja, das kann auch sein, ja.
Sie wollte da quasi das nochmal rausholen, so, ja, du hattest einmal Glück, aber jetzt nicht nochmal Potter Baby, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, also habe ich es interpretiert, als ich das gelesen habe.
Ja. Wobei sie auch immer dieses Kleiner und so, also die spielt schon darauf an, von wegen, ja, du bist noch so grün hinter den Ohren, oder wie sagt man das so schön?
Zwei Idioten, ein Gedanke.
Genau. Ich glaube auch einfach, die hat einfach die emotionale Reife von jemandem, der irgendwie 17, 16, 15 ist oder so und ja, halt einfach braucht dann so ein bisschen dieses Machtgefälle und sagt so, sie muss dann unbedingt zeigen, dass sie mächtiger ist und dass hier jemand ganz klein ist und was auch immer ist. Und ich weiß nicht, welche, keine Ahnung, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen sie hat, aber ich glaube, sie muss einfach ein bisschen ihre Macht zeigen und auch einfach zeigen, dass sie, also ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Selbstbewusstseinsprobleme hat und sich sonst einfach nicht gut genug fühlt und das aber bei Harry dann auslässt.
Ja, irgendwas muss sie da kompensieren auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber ist es nicht so ein bisschen wie bei Criminal Minds? Weil da sind doch auch immer so krasse Sadisten und Psychopathen und so ganz merkwürdige Leute. Und da ist es ja meistens ausgelöst durch Kindheitstraumata oder was denen halt so passiert ist. Und ich denke mir so, die ist ja in einer reinblütigen Familie groß geworden. Bei den Blacks wird es nicht toll gewesen sein. Die werden keine schöne Kindheit gehabt haben. Und sie war ja die älteste von den dreien und hatte ja schon auch immer so diese beschützende Funktion. Gerade was Narzissa angeht, waren die sich ja schon sehr eng. Und wer weiß, wie es da hinter verschlossenen Türen gelaufen ist und sie durch festgestellt hat, dass sie durch Gewalt und Machtausübung und Kontrolle Ansehen bekommt. Und das ist ja auch das, was sie von Voldemort versucht, ne? Die ist ja eigentlich alles darauf ausgelegt, weiter in der Sicht von Voldemort aufzusteigen und sich immer als besonders loyal und besonders zuverlässig zu präsentieren. Und dann denke ich mir so, ne, irgendwann bist du auch das, was du tust, ne? Also die kann aus dieser, ist ja keine Rolle, das ist ja sie. Also ich glaube, die kann da auch gar nicht raus. Deshalb wird die das auch niemals reflektieren können. Selbst wenn wir die jetzt in Therapie schicken würden, es wird überhaupt nichts bringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist so drin. Und ich muss halt jetzt immer an Criminal Minds denken, wegen der Situation auch mit den Longbottoms, weil diese Psychopathen in dieser Serie das auch so machen. Und es ist ja offenbar ein Muster, also muss ja was dran sein, schätze ich.
Ja.
Deshalb wäre es voll cool, wenn ihr eine Folge macht über die psychischen Probleme und Störungen von Bellatrix Lestrange.
Wir laden euch dann ein, wenn wir das ausdiskutieren.
Ja, bitte.
Oh ja.
Kommen wir zusammen. Müssen wir uns vielleicht noch einen Psychologen einladen. Können wir machen.
Sofort.
Ja, ich habe Criminal Minds nicht gesehen, aber vielleicht muss ich mir das jetzt mal anschauen und das als Podcast-Vorbereitung dann irgendwie mir selber verkaufen oder so.
Reicht wahrscheinlich, die ersten 3 Folgen zu gucken, da geht es nämlich sofort los. Und bitte nicht nachts gucken, also ich kann das nicht nachts gucken, das ist zu hart. Und deshalb denke ich auch immer so, wenn man das so verknüpft, denke ich mir so, das ist so krass, weil gerade bei Criminal Minds ist das auch immer so doll dargestellt und bei den Longbottoms sehen wir das ja nicht, aber das ist halt so ein Beispiel in meinem Kopf jedenfalls, dass es halt noch so ein bisschen greifbarer macht und so visuell in meinem Kopf jetzt da ist. Und das hatte ich halt vorher nicht, weil wir so intensiv, wie wir es jetzt gerade machen, auch in Bellatrix-Folge nicht darüber gesprochen haben.
Ja, das stimmt.
Weshalb jetzt die Sicht nochmal so ein bisschen, also man zoomt so ein bisschen raus und in andere Situationen rein. Und das ist natürlich jetzt echt krass. Gerade weil, ich weiß gar nicht, ob wir das erst später nochmal besprechen sollten, aber ich mache das jetzt einfach kurz, weil Bellatrix ja schon oft sehr romantisiert wird im Fandom selber, ne? Also es ist ja schon oft, viele cosplayen Bellatrix, weil sie sie toll finden, weil sie, ich meine, sie sieht cool aus in den Filmen, Helena Bonham Carter, müssen wir nicht sagen, wahnsinnige Schauspielerin, super dargestellt, bringt das auf den Punkt. Aber sie ist ja trotzdem wie die allermeisten Todesser, einfach eine Todesserin. Sie ist schlimm und es ist abzulehnen, sie ist diskriminierend und rassistisch. Und dann denke ich mir so, jetzt haben wir gerade einen Punkt, wo wir sagen könnten, es gibt keine guten Situationen. Sonst hätten wir ja auch einen Punkt genommen, wo wir sagen können, das ist ein schöner Moment mit Bellatrix. Ja, weil es den nicht gibt, weil die nicht zu retten ist.
Ich finde das auch nochmal, wenn du das jetzt so diese Parallele zu Criminal Minds gezogen hast, finde ich auch noch mal, wenn ich jetzt in anderen Fandoms gucke, bei Game of Thrones gibt's ja auch die Boltons. Und da lernen wir ja auch primär den Sohn kennen, der ja ein Bastard ist. Und der dann, weil die Boltons ja auch schon immer so ein bisschen dieses Haus sind, die so brutal sind und Leute foltern und so, da so ein bisschen den Ruf haben. Und dann hat man diesen Bastardsohn, der das Bedürfnis hat, sich seinem Vater so gerecht zu werden und da reinzupassen und zu zeigen, dass er wirklich Teil der Familie ist, indem er diese ganzen ehrwürdigen Mantras von wir sind gemein und wir foltern Leute, so bis ins Extreme rausführt, der dann derjenige ist, der alle Leute in den Wahnsinn foltert. Einfach nur, weil er so das Gefühl hat, er muss das beweisen der Familie, dass er das kann und damit reinpasst. Das ist so ein bisschen auch so.
Und er stirbt ja auch einen beschissenen Tod. Ja. Und Bellatrix ja also zumindest in den Augen von Bellatrix ist das ja auch kein würdiger Tod. Und so ist er bei dem Bolton-Typ da ja auch.
Ja, ja. Das ist ein guter Vergleich.
Ja, das stimmt. Also alleine, dass wir bei Bellatrix eben so Momente nur finden, die ja quasi einen Charakterzug zeigen, höchstens vielleicht noch 2, zeigt ja auch wirklich, dass sie eigentlich im Vergleich zu so vielen anderen Charakteren bei Harry Potter ja wirklich ein flacher Charakter ist, der ja erstens null Entwicklung durchmacht. Also sie ist ja quasi, wie wir wahrscheinlich vermutet haben, seit der Kindheit, spätestens Teenageralter, bis zu ihrem Tod ist sie ja immer gleich. Sie hat sich ja null entwickelt, da verändert sich nichts. Wir kennen nie oder wir erleben nie eine andere Seite von ihr. Und eigentlich macht das ja Charaktere so überhaupt nicht spannend. Diese Charaktere sind ja meistens eher plump und langweilig, weil sie ja immer gleich bleiben. Jetzt ist es bei Bellatrix natürlich so, dass sie ja schon entertaining ist, weil sie dafür sorgt, dass spannende Dinge im Buch passieren. Und deswegen glaube ich natürlich, dass sich viele Leute auch dafür interessieren oder ja auch viel hineininterpretieren, gerade so in ihre Jugend mit ihren Schwestern und so. Das ist natürlich immer, ja, also darüber regen wir uns oft auf, Amber und ich, dass oft die Charaktere, wo wir uns denken, naja, so, nein, die haben es eigentlich nicht verdient, dass die so, ja, doch verehrt werden irgendwie. Und oft wird dann gesagt, ja, aber die sind so spannend, wo ich mir denke, eigentlich nicht. Eigentlich sind die recht einfach gestrickt.
Ja, aber das ist bei ganz vielen Charakteren ja so. Ich glaube, es gibt auch echt einige Charaktere, wo wir so sind, so, nee, wir finden die jetzt wirklich gar nicht mal so sympathisch, aber alle versuchen in denen irgendwie das Gute zu finden und irgendwie das Missverstandene und so, ja, nee, einfach nicht nett. Snape.
Wir können es beim Namen nennen, so. Ich glaube, da sind wir alle auf einer Seite.
Ja, das ist gut. Aber ich habe tatsächlich einen anderen Moment, denn ich habe mir die allerletzte Szene von Bellatrix rausgesucht, denn das ist auch, finde ich, zumindest eine der provokantesten Sätze für sie selber, weil das dann auch im Ende ihren Tod dann zeigt. Denn das ist ganz am Ende der Schlacht von Hogwarts und es kämpfen halt wirklich nur noch Bellatrix und Voldemort. Und Bellatrix kämpft eigentlich gegen Ginny, Hermine und Luna und greift dann Ginny an und trifft sie, also zielt nur ganz knapp daneben und dann schreitet halt Molly ein, übernimmt den Kampf und erstmal kommt die allerepischste Aussage von Molly überhaupt, nicht meine Tochter, du Schlampe, was halt erstmal epischer Satz von Molly, aber das ist nicht das Thema heute. Und Bellatrix sagt halt dann, was ich einfach unglaublich provokant finde und auch in dem Moment, glaube ich, ihr Todesurteil unterschreibt, ist halt, was wird aus deinen Kindern, wenn ich dich getötet habe, wenn es Mami so ergangen ist wie Freddy? Also erstmal zieht die Fred in Dreck, nennt Molly dann Mami und lacht sie halt dann auch noch massiv aus und sagt, dann Molly sagt halt dann auch so, du wirst nie wieder unsere Kinder anrühren. Aber es sind halt, also dieser Satz, wenn es Mami so ergangen ist wie Freddy, sind auch Bellatrix letzte Worte. Also halt danach trifft Molly sie mit einem Todesfluch. Ja, weil das ist halt, es ist wieder so dieser absolute Provokanz, dieser, die dann am Ende dafür sorgt, dass sie halt einfach Molly unterschätzt.
Ja, ich finde den Moment richtig gut gewählt und das finde ich so schlimm, weil es sind zwei Frauen, die miteinander sprechen und es gibt ja bekanntlicherweise recht wenige Franchises, wo Frauen miteinander sprechen, ohne sich auf Männer zu beziehen und hier geht es ja wirklich eigentlich darum, dass eine starke Frau zu der anderen starken Frau sagt, hey, du bist nicht stark und das finde ich so.
So, hä, was
wie
soll
kommt,
das?
Also wie kannst du, weil der Bellatrix versteht natürlich nicht, dass Molly eine saustarke Frau ist, gerade weil sie Mutter ist und das ist ja auch ihr fataler Fehler hier. Und der ja dann zu ihrem Tod führt.
Aber ist es nicht dann ähnlich zu Voldemort, weil ich glaube, dass Bellatrix auch keine Liebe empfindet? Sie empfindet vielleicht eine Verbindung auf irgendeine Art und Weise, auch wahrscheinlich sehr verkorkst zu Narcissa und auch irgendwie zu Draco, aber auch nichts. Sie würde sich nicht, keinen Todesfluch für Draco einfangen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass sie das auch nicht kann. Und deshalb unterschätzt sie Molly, weil Molly alles geben würde für ihre Familie. Und das ist halt am Ende ihr Tod. Und es ist ja auch Voldemorts Tod, dass er das unterschätzt, das Zusammensein, das Zwischenmenschliche, das Soziale, das, worauf es ja am Ende ankommt irgendwie. Und so ist ja auch ein bisschen mit Bellatrix, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das habe ich mir spontan gerade überlegt.
Stark.
Ja, finde ich sehr plausibel.
Ja, danke. Wie auch mal einen hellen Moment hier. Soll ich schnell meinen Moment droppen? Ich habe den im Spinner's End, wo Bellatrix und Narcissa hinlaufen, weil Narcissa sich quasi ein bisschen Backup von Snape erhofft. Und Bellatrix ist gar nicht glücklich darüber und will sie eigentlich auch aufhalten und sagt so, ja, man kann Snape nicht vertrauen. Und Bellatrix ist ja dann auch recht wütend in dem Gespräch mit Snape, wenn sie dann bei ihm sind. Und sie will ja auch irgendwie Snape so ein bisschen unter Druck setzen und auch testen, weil sie sagt sowas wie, ja, du bist wie Dumbledores Schoßhündchen, ne? Und dann erzählt sie ihm ja auch darüber, dass sie ja so lange in Azkaban war und dass sie ja trotzdem so treu ist. Und Narcissa möchte ja dann eigentlich auch mit Snape darüber sprechen, was da jetzt der geheime Plan ist. Aber da wird sie ja dann auch wieder wütend, findet das ja gar nicht gut und verbietet auch Narcissa das Wort, was ich auch schon wieder ziemlich krass finde. Bellatrix verteidigt Voldemort ja auch immer und besteht darauf, dass alle Befehle befolgt werden. Und so wie sie mit Snape spricht, finde ich halt einfach wahnsinnig provokant und auch irgendwie ein bisschen arrogant, wenn man sich überlegt, dass Snape ja eigentlich eine recht hohe Stelle bei Voldemort hat. Sie kann aber ja auch Snape und Narcissa nicht aufhalten, sich darüber zu unterhalten und möchte dann ja, dass die auch diesen Schwur da machen, weil sie ja Snape nicht vertraut. Warum sie jetzt die sein muss, die Snape kontrolliert, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist einfach auch ihre Loyalität Voldemort gegenüber. Und so, finde ich, ist sie da recht provokant unterwegs, weil vielleicht Snape auch gegen sie vorgehen könnte, wenn er denn Bock drauf hätte. Ich meine, wissen wir, würde er nicht tun, ist wahrscheinlich ein bisschen zu auffällig. Aber ja, das habe ich mir überlegt.
Ja, ich glaube, das ist wieder ein bisschen ähnlich zu der gleichen Situation wie zu Harry. So, sie muss da wieder irgendwas kompensieren.
Ja.
Und wahrscheinlich das, was du meintest, so von wegen, Harry hat Voldemort besiegt, als er ein Baby war, ja, und jetzt muss sie hier so tun, als wäre sie der Chef in dem Duell. Und das Gleiche ist jetzt auch bei Snape, ne? Also sie fühlt sich wahrscheinlich schon ein bisschen von ihm als Konkurrenz gesehen, weil er ja schon einen sehr engen Platz neben Voldemort hat und sein Vertrauen genießt. Und Bellatrix genießt das zwar auch, aber nicht in diesen intensiven Plänen, die Voldemort hat, sondern eher in Befehle ausführen, so wie Voldemort sich das wünscht, aber jetzt nicht, er weiht sie ja nicht immer in allem ein. Und ich glaube, hier zeigt sich Bellatrix wieder so von wegen, jetzt muss sie hier frech zu Snape sein, weil sie eben spürt, der hat halt auch viel zu sagen.
Ja.
Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch die gleiche Situation gewählt. Und ich würde nämlich auch sagen, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass Bellatrix sehr eifersüchtig vielleicht auch Snape gegenüber ist, weil Snape ja auch diese Stellung in Voldemorts Dasein hat, ohne weil Bellatrix ja immer Voldemort vor die Füße fällt. Und da kommen wir bestimmt gleich noch mal gut drauf zu sprechen in der nächsten Kategorie. Und Snape macht das in dem Sinne ja gar nicht so. Oder zumindest nicht so. Oder wir hören von niemandem, der das so aggressiv macht wie Bellatrix. Und trotzdem hat er so ein hohes Ansehen bei Voldemort. Und sie, glaube ich, hat schon auch ein bisschen Angst davor. Oder ein bisschen zumindest Eifersucht davor. Und versucht den dann ja auch sehr direkt zu irgendwelchen Sachen zu drängen, wo er intrinsisch gar keine Lust drauf hat, das zu machen, bis zu dem unbrechbaren Schwur oder dass er diesen Schwur dann ablegt, das nötigt sie Snape ja praktisch auch dazu. Und das finde ich auch schon irgendwie sehr, ja, sehr dreist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bellatrix auch Narcissa, als sie mitbekommen hat, was Narcissa fordert, gesagt hat, nee, ich muss auf jeden Fall mitkommen, ich muss gucken, dass hier das auch alles richtigen Dingen zugeht. Und dass hier nichts nicht so abläuft, dass ich dem widersprechen würde.
Ja, ich finde es auch krass, dass Bellatrix ja auch irgendwie so gar keinen Respekt vor Snape hat, ne? Also so, wie sie sich vor ihm gibt und was sie von ihm will. Und auch, sie sagt ja auch, glaube ich, noch irgendwie sowas wie, Dumbledore hat es ihm ja so super bequem gemacht. Also sie nimmt auch ja diese Stellung, die er dann da gehabt hat als Doppelagent, ja überhaupt nicht ernst, glaubt ja auch überhaupt nicht, dass das wahrscheinlich hilfreich ist. Und das natürlich auch krass, weil sie ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig so die Intention von Voldemort verstehen kann, weil ich glaube, sie da auch einfach nicht der Typ für ist, eine Anführerin zu sein, weil sie ja immer mit dem Kopf durch die Wand will. Also ich glaube, sie ist null strategisch, die kann das gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie um die Ecke denken kann. Bei ihr ist wirklich nur geradeaus und durch. Und wenn sie dann sich da was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht die das durch, ob das jetzt am Ende Sinn ergibt oder nicht. Und deshalb schützt sie wahrscheinlich die nicht ganz so hohe Stellung, die sie hat, weil sie nicht so oft in den Situationen ist, in denen sie wirklich beweisen müsste, dass sie strategisch ist, dass sie wirklich von Wert ist für Voldemort, außerhalb der Brutalität und des Sadismus, was natürlich auch im Fußvolk für Voldemort hilfreich ist, ne?
Ja, ich glaube das auch. Und ich glaube auch, dass sie einfach da, ja, sie denkt nicht so strategisch. Ich glaube, die ist eigentlich auch wirklich gar nicht so schlau. Also sie ist unglaublich mächtig, aber schlau und strategisch denkt die nicht. Also die ist sehr, sehr magiemächtig in dem Sinne. Aber so, ja, Strategie in irgendeiner Form hat die gar keinen Plan von. Und ich glaube halt, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, ich glaube, sie denkt halt, sie ist was Besseres. Und dass ihre Art, irgendwelche Sachen zu machen, auf jeden Fall auch die beste Variante überhaupt ist, weil sie ist, hat sie ja so gewählt. Und das heißt, so die Loyalität Voldemort gegenüber zu zeigen und dafür nach Azkaban zu gehen, ist die Variante überhaupt. Und eigentlich hätten alle Todesser das machen müssen. Hätten alle Todesser das so gemacht, hätte Voldemort nicht wieder an die Macht gekonnt. deswegen wäre das etwas, ja, nicht funktioniert. Soweit denkt die aber nicht, weil sie sagt, jeder, der das nicht für ihn gemacht hat, ist nicht loyal, mhm, gegenüber, ist was Schlechteres. Und Snape, der sich da versteckt hat, der, ja, ist es einfach auch nicht wert, eigentlich überhaupt in Voldemorts Ansehen zu sein. Und ich glaube, das ist das, was für sie das Relevante, ja, ist. Und alles andere ist ihr einfach egal. Weil weiter denkt sie gar nicht. Die denkt nicht darüber nach, weil Snape sagt dann auch, ja, du hast Voldemort sehr viel gebracht in deinen Jahren in Azkaban da. Also, weil du saßt halt auch nur darum. Und ich kann jetzt wenigstens Input liefern. Und sie sagt dann so, ja, aber was willst du von mir? So, du hast dir gemütlich gemacht.
Ja, stimmt. Die checkt das gar nicht. Ja. Die weiß es auch überhaupt gar nicht zu schätzen, was da überhaupt passiert. Aber ich glaube, das hat auch eben viel damit zu tun, dass Voldemort sie gar nicht so richtig eben einweiht. Ja. Sondern dass es für sie halt immer nur so aussieht, ja, Snape war lange weg und jetzt ist er wieder da. Und alle lieben ihn, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat die ganzen Jahre.
Ja.
Und man kann sich das richtig schön im Film angucken, weil ich finde das auch wieder eine Meisterleistung in der Szene von Helena Bonham Carter, wie sie da so um Snape rumschleicht, mit diesem irren Blick. Ich finde das immer so, also ich finde es gruselig, weil ich würde nicht wollen, dass sie mir so nahe kommt, aber es ist halt so unterhaltsam zuzugucken, wie sie da so um die beiden rumtänzelt und dann so langsame, sehr geschmeidige Bewegungen macht. Das ist schon sehr gut gemacht und ich finde, das hat so viel Aura, aber nicht so eine gute, wo du denkst, so, oh ja, voll cool, sondern es ist eher so, okay, ich halte Abstand. Also, falls ihr das nochmal nachgucken wollt.
Ja, ich finde sowieso Helen Bonham Carter ist fast eine zu gute Bellatrix. Weil sie natürlich auch, ja, einen großen Teil dazu beiträgt, dass man sie halt doch so genießt in den Filmen, weil sie das, ja, einfach so mega spielt und einfach so viel Tiefe in so einen flachen Charakter reingibt.
Ja, genau. Ja, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen Helena Bonham Carters Schuld, dass Bellatrix ja auch so im Allgemeinen Fans gern gesehen wird.
Und die ganze,
ja, und bestimmt auch ganz viele Fanfics.
Ja, und die ganze Dynamik zwischen Helena Bonham Carter und Alan Rickman ist ja auch wirklich, ja, mega. Also die beiden, wenn die interagieren, ist schon auch.
Ist mega. Also eher so und sie so und auch so das Gegenteil, aber doch irgendwie nicht. Also es ist super spannend, dass das so krass visualisiert ist und dass das ja auch jetzt für die Ewigkeit festgehalten ist. Mhm. Dass man sich's immer wieder angucken kann. Und wir haben ja auch, ist noch gar nicht so lange her, einen Film, eine Folge gemacht, Film 6. Gerne nochmal reinhören, wer es noch nicht getan hat. Und da haben wir das ja auch besprochen. Und deshalb und da war ja das Fazit, dass wir den Film, obwohl wir dachten, dass wir den nicht gut finden, ja eigentlich doch gut finden, weil der so atmosphärisch ist. Jetzt fange ich hier schon wieder das Schwärmen an von dem Film. So, dann sind wir jetzt bei Loyal.
Also ich habe mich wieder ins Herrenhaus der Malfoys begeben. Und zwar, als dann das große Meeting am Anfang vom 7. Teil ist, bei Voldemort. Und dann diese Interaktion zwischen, also eigentlich ist Voldemort so der Auffassung oder redet mit den Malfoys ein bisschen so, ja, ich habe das Gefühl, ihr seid gar nicht so richtig dankbar dafür, dass ich hier in eurem Haus bin oder ihr seid nicht so richtig glücklich darüber, weil, also Narcissa, Draco und Lucius auch eigentlich nicht so richtig glücklich darüber sind. Und dann
komisch, Mensch.
Wie kommt das nur? Und dann ist aber die Beschreibung von Bellatrix, aber dass ihr Freudentränen aus den Augen quellen, als sie dann anfängt, darüber zu reden, was das für eine Ehre dafür ist, dass Voldemort bei ihr im Familienhaus ist. Und ich finde das so einen skurrilen Gedankengang, dass, also zum einen ist, hatten wir vorher schon, ist nicht ihr Haus, sondern das Haus von ihrer Schwester. Sie wohnt wahrscheinlich da momentan auch, mehr oder weniger. Und dass jemand tatsächlich Freudentränen bekommt bei einem normalen Gespräch, einfach nur, weil sie erklärt, wie, was für eine Ehre das für sie ist, dass Voldemort ab und zu in das Haus von ihrer Familie kommt, ist irgendwie, ja, finde ich sehr überdramatisch. Aber ja, irgendwie auch so ein bisschen so diese Vorstellung, wie sehr Bellatrix sich gerne Voldemort vor die Füße schmeißt und ihm irgendwie darzustellen, wie wichtig er ihr ist. Und das fand ich irgendwie sehr dramatisch.
Ja, so viel dazu, dass sie keine Gefühle hat, ne? Sie hat Gefühle, aber sehr merkwürdige Gefühle.
Und nur bezogen auf Voldemort.
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube, sie hat vor allen Dingen auch keine Gefühle anderen Menschen gegenüber, außer Voldemort. Ja. Aber sie ist an sich schon, also ich glaube, ich muss meine Aussage dann noch mal ein bisschen spezifizieren von vorher. Sie ist ein sehr emotionaler Mensch. Sie kennt Emotionen von anderen Menschen nicht, aber sie hat schon sehr extreme Emotionen, die sie auch dann immer sofort rauslassen muss. sehr impulsiv.
Aber es ist schon witzig, weil wenn man sich so vorstellt, naja, sie hat ja Rodolphus geheiratet, ne? Aber ich glaube kaum, dass sie Freudentränen hatte bei dem Ehegelöbnis oder sowas, ja. Das ist so völlig absurd. Und jetzt heult sie nur, weil Voldemort da mal einen Fuß in dieses Haus reinsetzt. Also das ist wirklich völlig absurd.
Ja, also vor allen Dingen, also so diese Vorstellung, Freudentränen, also wenn ich mich überlege, so die Situation, wenn ich mal Freudentränen hatte, das sind so Sachen, wo ich mir so denke, da war so Glücklichkeitslevel einmal so durch die Decke oder man sieht irgendwelche Freunde wieder, die man dann ein Jahr oder zwei nicht gesehen hat oder sowas. Und dann, das sind so Momente bei mir, wo ich Freudentränen habe, aber das ist so wirklich sehr eindrucksvolle Momente und das so, ja, die haben halt ein Meeting am Tisch und Voldemort sagt so, ja, ich habe das Gefühl, euch ist meine Anwesenheit nicht wichtig genug. Und sie so, ah nein, doch, ich bin so glücklich darüber.
Ja, und vor allem ist die Stimmung ja auch echt scheiße. Also man muss ja dazu sagen, ja, das ist ja ganz unangenehm, ja. Keiner fühlt sich da wohl und die bricht dann in Tränen aus. Also es ist völlig bekloppt.
Ja, weil die muss das kompensieren, weil alle Malfoys ja wirklich richtig, richtig schlecht drauf sind und immer auf den Deckel bekommen. Und sie denkt dann vielleicht, naja, sie ist die Letzte hier, die das noch retten kann und übertreibt deshalb maßlos ihre Emotionen, um für alle anderen dreien auch noch mit abzuwaschen, sozusagen.
Wahrscheinlich.
Ne? So denkt die sich das. So weit hat die gedacht. Nee, ich glaube nicht. Aber sie ist ganz komisch. Es ist auch sehr unangenehm, muss ich sagen.
Ja. Ich glaube, die gesamte Situation ist wirklich so ein bisschen so, keiner will, glaube ich, da sein. Das ist, glaube ich, auch richtig awkward, dazu zu schauen. Also für alle anderen Beteiligten am Tisch sind, glaube ich, da auch alle so, wo kann ich jetzt hingucken? Irgendwo anders bitte?
Wahrscheinlich, ja.
Aber betretenes Schweigen bei allen anderen Leuten im Raum.
Ich habe die im Ministerium auch da, wo sie da mit Harry und mit dem Crucio da sich unterhält. Aber da kommt dann ja auch Voldemort noch dazu. Und sie hat ja auch, sie ist ja schon recht in Panik, ne, weil sie durch Harry ja erfahren hat, dass das mit der Prophezeiung nicht geklappt hat. Und da ist sie ja dann schon so ein bisschen so, was mache ich jetzt? Und sie wirkt auch kurz ein bisschen verunsichert, ist ja eigentlich nicht so ihr Ding, aber natürlich hat das nur damit zu tun, dass Voldemort sehr wütend sein wird und dass die Mission gescheitert ist und sie will ihn ja auf keinen Fall enttäuschen. Und dann kommt, er erscheint ja dann auch und da wirft sie ihm sich so vor ihm so auf den Boden und entschuldigt sich und versucht sich auch zu erklären, dass sie ja ihr Bestes getan hat. Voldemort dagegen ist ja ziemlich kühl und weist sie dann ja auch zurecht und sagt so, ja, sei jetzt still, was natürlich schon auch ziemlich krass ist. Bellatrix bleibt trotzdem vor ihm knien und ich finde, das wirkt halt so, als ob sie so nochmal seine Autorität und ihre Unterwürfigkeit unterstreichen möchte, was ich auch vollkommen unangenehm finde. Und ist jetzt vielleicht nicht mal so der krasseste loyale Moment, aber es macht halt keiner so wie sie. Deshalb wollte ich das nochmal sagen. Und es scheint ja auch dann so zu sein, dass sie ihm wichtig genug ist, weil er sie, nachdem der Kampf dann ja da vorbei ist und Voldemort entdeckt worden ist und dann ja auch fliehen muss oder will oder wie auch immer, er sie auch mitnimmt. Zumindest ist Bellatrix dann weg und es wird so suggeriert in einem Satz, dass sie von ihm mitgenommen worden ist. Ich meine, dass dieses Verhalten sie vor einer eventuellen Strafe nicht schützt, das könnte sie sich ja denken. Also ist ja jetzt, ne? Aber ich glaube, sie macht das, weil sie das will, weil ich glaube, dass sie wirklich, wie heißt das, nicht verliebt, sondern wenn man so jemanden so krass verehrt, da gibt es auch so besessen, es ist so eine Art Besessenheit, die sie da hat.
Vergötterung.
Ja, genau. Ne? Also es ist, ich meine, alles, was sie tut, tut sie für ihn.
Ja, und vor allem ist die Situation so völlig unpassend dafür. Sie, weil sie ja, haben wir ja schon gesagt, nicht die hellste Kerze ist, sie bezieht das wieder nur auf sich, ja, von wegen, oh, ich habe den Auftrag verkackt, die Prophezeiung ist kaputt, ich kriege jetzt Ärger. Dabei ist das ein ganz anderer Moment, es dreht sich ja gerade gar nicht um sie, sondern um Harry, ja, weil es ist das erste Mal nach dem letzten Duell auf dem Friedhof, dass die sich wieder begegnen. Und ja. Voldemort hat, natürlich ist er sauer, dass die Prophezeiung kaputt ist, aber er hat gerade ein bisschen andere Sorgen, weil da ist dieses Kind, was er eigentlich umbringen möchte, direkt vor seiner Nase. Und Bellatrix denkt wieder so, es dreht sich jetzt alles um sie und sie muss jetzt noch mal kurz zeigen, wie loyal sie eigentlich ist. Ja. Aber ist das ja, also Voldemort hat wirklich gerade andere Dinge im Kopf als so eine im Staub kniende Bellatrix. Aber das checkt sie ja auch wieder null.
Nee, weil sie ja auch nicht so strategisch ist.
Ja, ich finde auch den Kontrast zu der Szene vorher, also, oder zwei Momente vorher, wo sie ja noch so Harry am Fertigmachen war und ich bin so toll und du bist so das kleine Kind. Und dann kommt Voldemort vorbei und auf einmal kniet sie heulend und jammernd auf dem Fußboden und ist so völlig unterwürfig, was einmal so dieser komplette Umswitch ist von ich bin so toll und großartig zu ah, vergib mir, ich habe so, keine Ahnung, Unterwürfigkeit und alle möglichen. Finde ich auch irgendwie so ein kompletter Umschwung.
Das stimmt, ja.
Ja, finde ich auch ein bisschen crazy. Also es ist auch, ja, wie er auch schon gesagt hat, also Voldemort hat halt einfach Besseres zu tun in dem Moment und sie rafft es einfach nicht. Ja, also ich habe die Szene, in der sie verurteilt wird, also das ist eine Szene, die wir nur in Erinnerung sehen. Und das ist, also Harry fällt im vierten Teil ins Denkarium von Dumbledore. Und das, die Szene sehen wir nur im Buch. Und da ist aber, sieht Harry halt, wie Bellatrix, Rudolphus, Rubberstone und Barty Crouch Jr. für die Folterung der Longbottoms verurteilt werden. Und da wird sie halt lebenslänglich nach Azkaban geschickt. Und eigentlich ist schon klar, ab dem Moment, wo sie diesen Raum betritt, das ist, was am Ende da rauskommt. Das ist, also da ist schon klar, es ist, die Beweise sind da. Sie versucht es auch gar nicht abzustreiten. Also sie werden da von Dementoren in den Raum reingeführt. Sie wird da gefesselt auf dem Stuhl. Sie sitzt auf diesem Stuhl wie auf einem Thron, wird das beschrieben. Und die meisten anderen Todesser, die in dieser Situation waren, haben irgendwelche Deals gemacht. Die haben irgendwie versucht, es abzustreiten. Die haben irgendwie in jeglicher Weise versucht, Azkaban zu entfliehen. Weil alle wissen, Azkaban ist grauenvoll. Die Dementoren sind gruselig. Sie ist in dem Moment auch von Dementoren umrundet. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwas eine abstrakte Situation. Okay, wie fühlt sich das dann an? Sondern sie ist schon teilweise so ein bisschen in dieser Situation von, okay, Dementoren werden um mich rum sein und das für den Rest meines Lebens. Bis halt Voldemort wiederkommt, wovon sie ja auch überzeugt ist. Und sie sitzt da einfach, hört sich die Anklage an, ist da sehr stolz drauf und geht ganz klar so, ich gehe jetzt für Voldemort nach Azkaban. Also und ist da vollkommen bereit zu, fängt da überhaupt nicht an, irgendwie sich gegen zu wehren, ist eigentlich stolz darauf, was sie getan hat und schließt dann halt auch diese ganze Verhandlung ab mit den Worten, der dunkle Lord wird wiederkommen, Crouch, begrab uns ruhig in Azkaban, wir werden warten. Er wird wieder aufsteigen und uns von dort erlösen. Er wird uns fürstlicher belohnen als alle seine anderen Anhänger. Wir allein nur waren ihm treu. Wir allein haben versucht, ihn zu finden. Und das ist einfach wirklich so dieses, sie steht dazu vor der gesamten Gesellschaft und geht dann erstmal für unbekannte Zeit nach Azkaban, was ja jetzt nicht so der Kinderspielplatz ist.
Ja, ich habe den gleichen Moment, witzigerweise. Und ich fand es nämlich auch gerade deswegen so krass, weil wir uns auch noch mal vorstellen müssen, was das für eine Zeit war. Also Voldemort wurde schon gestürzt. Viele Todesser behaupten gerade, sie stünden unter dem Imperiusfluch, wie so ein Lucius. Ne? Die wollen die Strafe natürlich nicht bekommen und ihr bequemes Leben nicht verlieren. Einige Todesser fliehen, andere landen halt in Azkaban, machen eben diese Deals, andere schweigen und dann gibt es halt eben Bellatrix. Ne? Also allein in diesem Verhör ist es ja schon so. Da ist Crouch Junior, der die ganze Zeit sagt, nee, ich war's nicht, um Gott, ich bin unschuldig. Dann Rudolphus und Rabastan, die irgendwie beide schweigen und gar nichts sagen. Und dann halt so eine Bellatrix, die sich dann hier so zu Wort meldet und so stolz darauf ist, was sie getan hat. Und das finde ich eben heftig, weil sie glaubt in dem Zeitpunkt ja immer noch daran, dass Voldemort zurückkommt und sie retten wird. Also natürlich auch ein bisschen Delulu, wie will man so schön sagen. aber in dem Fall ja gar nicht so daneben, weil es passiert ja auch so. Und trotzdem ist das ja in den Augen von den Zauberern und Hexen zu der damaligen Zeit ja völlig absurd und völlig unverständlich, warum sie sich trotzdem noch so auf Voldemorts Seite schlägt, obwohl ja eigentlich fast alle glauben, der ist jetzt hinüber, der kommt nicht mehr zurück. Diese Angst oder diese Verzweiflung, die andere Verurteilte eben vor ihr haben, die hat sie halt überhaupt nicht. Und das ist halt so krass. Weil sie ja irgendwie immer noch weiß, sie wird dafür belohnt, dass sie jetzt nach Azkaban kommt. Verrückt.
Ich finde auch diese ganze Wortwahl von ihr oder so, das klingt nicht, als würde sie über irgendwen normalen Menschlichen reden, sondern das klingt schon richtig wie so eine religiöse Fanatikerin.
Ja,
in dem Sinne. Vielmehr als einfach so, ja, das ist jemand, dem ich folge, weil ich glaube, der macht was Sinnvolles oder ich halte das für gut, sondern das ist richtig so dieses, er wird mich erlösen aus meinem Leid, in das ich mich jetzt willentlich für ihn und in seinem Namen begebe, weil ihn abzustreiten wäre für mich unvorstellbar, undenkbar.
So. Ja. Ja, und auch sie hebt sich ja auch wieder hier so hervor, weil sie sagt, wir allein, so wir allein waren ihm treu und wir allein haben versucht, ihn zu finden. So, weiß sie, was die anderen Todesser gemacht haben? Weiß sie, was andere gerade in dem Moment tun? Nö, weiß sie eigentlich nicht, aber sie tut hier so, als hätte sie wieder voll den Überblick und stellt sich hier wieder höher als alle anderen, nur weil sie jetzt irgendwelche Auroren gefoltert hat und dafür jetzt verhaftet wird.
So ein bisschen fake it until you make it.
Ja, genau.
Nur, dass es halt nicht funktioniert.
Ja, genau.
Vor allen Dingen ist sie jetzt nach Azkaban gewandert, weil sie ja eben irgendwelche Leute gefoltert hat für Informationen, die sie nicht bekommen hat. So,
ja, genau.
Aus Voldemorts Perspektive war das vollkommen unnötig. Also das, was die getan hat, bringt ihm gar nichts.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Das ist ihr doch egal.
Ja, theoretisch ist halt die Argumentation, dass sie dann sagt, ja, aber ich habe alles für dich getan, du bist der Beste und Tollste, während andere, oder so wie Barty Crouch Jr., der ja dann da diesen krassen Plan durchzieht und sich da in die Höhle des Löwen in Hogwarts da begibt, denke ich mir so, ja, Bellatrix, ich weiß nicht, was du gemacht hast, du sitzt im Herrenhaus der Malfoys und sagst, wie toll das ist, dass Voldemort hier ist und dass du der beste und tollste Diener der Welt bist, weil du in Azkaban warst. Wow.
Oh.
Tja, ist ja ein bisschen flapsig so zusammengefasst, aber so ein bisschen ist es ja so.
Ja, also ihre Fähigkeit ist im Zweifelsfall, ja, also brutal zu sein und sadistisch. Und alles andere sieht zu nichts gut. Also man kann die so ein bisschen wie so eine Waffe in den Kampf schicken und sagt hier,
ja, genau,
bring Leute um. Und das ist so ein bisschen alles.
Ja.
So ein Kampfhund. Kann zubeißen.
Ja, aber voll spannend, dass wir doch so viele unterschiedliche Momente gefunden haben.
Ja, also ich muss aber zugeben, an so den einen oder anderen habe ich auch dann gar nicht so gedacht tatsächlich. Deshalb ist es gut, dass wir heute so viele waren, weil ich glaube, uns ist eigentlich nichts entgangen, würde ich sagen.
Das stimmt.
Mhm. Ja, doch, fand ich eine schöne Diversität auch.
Ja.
Ich glaube, alle wichtigen Momente sind wirklich auch einmal vorgestellt worden, würde ich auch sagen.
Ja. So divers Bellatrix eben ist.
Und wenn einer fehlt, schreibt es in die Kommentare. Dann
genau.
Können wir uns da nochmal gesondert drum kümmern.
Wenn wir ihre Psyche dann analysieren.
Ja, genau. Steigen wir ganz tief ein.
Ja, auf jeden Fall richtig cool, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften schon mal.
Und wenn ihr Zeit habt, hätten wir noch eine Eulenpost für euch. Könnt ihr noch ein bisschen miträtseln.
Oh ja, auf jeden Fall.
Yay.
Okay, diese Eulenpost ist von Jay und wir haben sie bei Apple Podcast gefunden. Und Jay schreibt, angenommen, jemand nimmt einen Vielsafttrank und stirbt während der Wirkung. Würde der Körper in der Gestalt bleiben oder sich im Moment des Todes oder erst nach Ablauf der Wirkung zurückverwandeln? Wäre toll, wenn ihr mir die Frage beantworten könntet. Ich liebe euren Podcast. Ihr schenkt mir immer wieder Energie, wenn ich keine mehr habe.
Okay, Jay. Danke für die Eulenpost, das war sehr deep und ich glaube, wir hatten diese Frage bei all den Eulenposts, die wir jetzt schon hatten, echt noch nie, glaube ich, ne?
Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Okay, also wenn ich jetzt einfach mal so meinen intuitiven Gedankengang dazu abgeben würde, würde ich sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Wirkung vom Vielsafttrank noch andauert, bis die Stunde vorbei ist und der Körper sich dann zurückverwandelt.
Ja, eigentlich muss es sogar so sein, weil wir wissen ja von einem Fall, nämlich Barty Crouch Mama, die sich doch in Azkaban in ihren Sohn verwandelt und so lange den Trank nimmt, bis sie da ja stirbt. Und die Dementoren, ich meine gut, die sehen natürlich nichts, aber die begraben ja ihren Körper die denken, es wäre Barty Crouch Junior. Und da ja auch die anderen Insassen das nicht unbedingt so mitbekommen, könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht wirklich geschafft hat, das so zu timen, dass sie zu ihrem Tod noch aussah wie ihr Sohn und es eben deswegen keiner bemerkt hat.
Mhm.
Ja. Ich glaube auch, dass der Körper nicht für immer in der Situation, Zustand vom Vielsafttrank bleibt, sondern sich schon auf jeden Fall auch wieder zurückverwandelt. Aber ich glaube auch, dass es die Stunde noch anhält.
Das glaube ich auch.
Weil es ist ja dann die Magie vom Trank und nicht das, also die Magie des Trankes hält dich ja in der Position und nicht dein schlagendes Herz.
Ja.
Ja, genau. Doch, das macht total Sinn.
Was ich auch schon mal in den Kommentaren gelesen hatte, was vielleicht ganz passend ist, weil es auch zum Vielsafttrank passt. Jemand hatte auch schon mal gefragt, ob, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Tonks verwandle oder auch als, keine Ahnung, eine Rita Kim Korn, habe ich die Fähigkeiten dann auch? Also kann ich dann auch meine Gestalt verändern, wie Tonks als Metamorph Magus das kann? Und bin ich dann auch ein Animagus, wie eine Rita zum Beispiel? Also kann ich auch diese Fähigkeiten nutzen, nur weil ich den Vielsafttrank genommen habe? Oder auch könnte, wenn man sich in Harry verwandelt, könnte man dann Parsel sprechen?
Und wenn man sich in Lupin verwandelt, ist man Werwolf? Also weiß ich nicht, das ist ganz schön wild.
Ich glaube das nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber was ich tatsächlich spannend fände bei Tonks als Metamorph Magus, ist ja noch, das ist ja eine sehr aussehensbedingte Sache. Also wenn man jetzt von Tonks zum Beispiel ein Haar nimmt, in den Vielsafttrank packt, hat man ja nicht automatisch eine Haarfarbe, die damit assoziiert ist, in dem Sinne. Oder wie man dann aussieht. Das wäre ja dann schon auch irgendwie spannend zu überlegen, wie, welche Version von Tonks in dem Sinne man hat.
Stimmt.
Ich glaube, du bist dann aber die Version von Tonks, in der sie dann im Moment ist. Also ich glaube, du hast nicht die Fähigkeit, dich zu verwandeln. Aber wenn Tonks in dem Moment dann rosa Haare und eine Schweinenase hat, dann hast du die rosa Haare und die Schweinenase. Weil du musst ja auch das Haar von ihr irgendwann nehmen. Und in dem Moment, wo du das Haar nimmst, ich glaube, das ist, wie du dich dann da in die Version verwandelst du dich. Aber ich glaube nicht, dass du die Fähigkeiten hast. Also du hast, glaube ich, auf keinen Fall die Fähigkeit, Animagus zu sein. Und ich glaube auch Metamorphos Fähigkeiten hast du auch auf jeden Fall nicht.
Ja, das glaube ich auch. Und bei Tonks denke ich das auch, weil da geht es ja theoretisch so um DNA. Also du klaust ja eine DNA und dann verwandelst du dich in die Person. Und dann ist es wahrscheinlich die DNA, in Anführungszeichen, die Tonks in dem Moment eben hat. Also wie du schon gesagt hast, wenn sie dann halt pinke Haare und die Schweinsnase hat, dann ist das die DNA, die du ihr klaust und die DNA, die dann in den Trank, in dich hineingeht und in die du dich dann verwandelst.
Dann aber noch die Frage dazu, wenn du an dem Tag des Vollmondes die Lupins Haare nimmst und dann kommt der Vollmond, verwandelst du dich dann, weil das ist in seiner DNA.
Ja, aber ich glaube, es geht ja um die Aussehen von der DNA. Also es geht ja wirklich nur um das Aussehen.
Das glaube ich auch.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, also wenn du jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Haar von ihm nimmst, während er in Werwolf-Form bist, ich glaube, dann passiert das Gleiche mit dir, wie was Hermine passiert mit den Katzenhaaren. Stimmt. Also weil das ist ja dann fast mehr ein Tierhaar als ein Menschenhaar, wenn du in Werwolf-Form bist, weil du ja dann auch viel weniger menschliche Emotionen hast. Und ich glaube, dann würde sowas passieren, wie was mit Hermine passiert, wenn sie das Katzenhaar in
Ja, denke ich auch. Soweit habe ich nicht gedacht. Aber
genau, es geht nur ums Aussehen. Also die ganzen Fähigkeiten glaube ich auch nicht, dass du die übernehmen kannst. Ich glaube auch nicht, dass du plötzlich besser zaubern kannst, nur weil du dich irgendwie in einen besseren Magier verwandelst, sondern deine Fähigkeiten sind trotzdem deine Fähigkeiten.
Ja, man behält ja auch seine ganzen Charaktereigenschaften. Also man wird ja nicht automatisch dann schlauer oder dümmer oder wie auch immer, wenn man sich in eine andere Person verwandelt. Sondern man hat ja seine eigenen kognitiven Fähigkeiten, behält man ja auch.
Ja, genau.
Ja, aber eine super spannende Frage auf jeden Fall.
Yes.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir hoffen, wir können das bald wiederholen.
Also ich kann zumindest von mir sagen, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein sollten. Das ist sehr schön, auch mal hier vorbeigeschaut zu haben.
Ja.
Ja, hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung auch. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mir. Und ich fand es auch sehr spannend, einfach nochmal so auf eine andere Perspektive einzugehen von einem Charakter und dann so da speziell die Szenen rauszusuchen, die dann irgendwie in diese Eigenschaften fallen, fand ich sehr spannend.
Ja, und wenn die Folge hier vorbei ist, dann schaut auf jeden Fall bei Typisch Ravenclaw vorbei. Am besten natürlich bei der Folge zu Florian Fortescue, wo wir dabei waren.
Ja.
Und dann würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter mit Schokotratsch. Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch die Outtakes. So. Ja, da weiß ich nicht. Okay, dann starte ich einfach mal in den
Wer möchte anfangen?
Ich war schon. Da weiß ich nicht. Ist das überhaupt? Ja. Genau. Oh, ich muss kurz nachlesen hier. Ja, da weiß ich nicht. Bei Lord Voldemort, jetzt sag ich Lord Voldemort, ist das mein Lord? Ja, da weiß ich nicht.
Wie habt ihr es geschafft, einen Film in nur eine Folge zu quetschen?
Ach, wir gehen immer Szene für Szene eigentlich durch und dann, das sind auch immer recht lange Folgen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist Also ich glaube, bei uns, wir würden, glaube ich, dann 3 Stunden Folgen machen, wenn wir das versuchen würden.
Ja, da weiß ich nicht.
Klingt ganz gut. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich darauf vorbereitet, dann schaut man die Filme auch noch mal mit sehr viel mehr Bewusstsein.
Voll. Genau.
Ja, dauert aber auch doppelt so lange. Und bei RTL Plus oder HBO, habe ich jetzt geguckt, kann man es nicht auf 1,5 Schnelligkeit gucken. Ich will ja, es ist schneller, ich kenne die Filme ja inhaltlich. Dann will ich, dass es schneller geht, aber es ging bei HBO jetzt nicht. Und das heißt, und ich muss ja immer stoppen, wenn ich Notizen mache und stoppen, Notizen, stoppen, dann dauert der Film nicht 2,5 Stunden, sondern 3,5 Stunden. Das ist auch nervig. Dann die Zeit muss man erstmal aufbringen.
Wir saßen einmal im Kino, also ich glaube, das war beim 2. oder beim 3. Fantastische Tierwesen-Film. Und da, als wir den Film dann zum 2. Mal gesehen haben, auch im Kino, saßen wir halt auch mit Notizen da, weil wir einen Vortrag darüber halten wollten. Und das heißt, wir beide saßen mit unseren Eltern, unserer jüngsten Schwester im Kino und wir beide am Notizen machen im Kino. Und halt auch, also man hat natürlich, also man hat nichts gesehen. Das heißt, man hat irgendwie versucht, nicht übereinander die eigenen Wörter zu schreiben und blind zu schreiben und alle anderen neben uns waren so, was macht ihr da? Was ist bei euch falsch?
Ja, dann kann man es im Kino ja auch nicht mal eben so erklären, ne? Man muss ja ruhig sein. Aber ja, genau, also im Kino könnte ich das nicht machen. Ich muss echt, also zum Tippen muss ich anhalten, weil sonst ist ja schon die nächste Szene vorbei, dann kann ich mich nicht konzentrieren.
Also das Notizen machen im Kino war auch so semi-erfolgreich, muss ich sagen. Also man konnte so ein paar Sachen festhalten, aber man sitzt halt damit, also man kann ja keinen Bildschirm oder so aufhaben, weil es ist ja hell, sondern man sitzt da mit seinem College-Block, seinem Stift, man schaut in Richtung Leinwand, weil man sieht ja eh nicht, was man schreibt, weil es dunkel, und schreibt einfach so ein bisschen so ein paar Stichworte dazu, die dann alle im Nachhinein wirklich kreuz und quer über die Seite hinweg geschrieben sind. Die halbe Seite ist dann leer. Und also ist ganz gut, um in Retrospektive noch mal so ein paar Gedankengänge aufzufassen. Aber das Effizienteste zu tun, war es jetzt auch wirklich nicht.
Stelle ich mir auch spannend vor, ja. Mhm.
Hat man gemacht, kann man sagen, habe ich mal getan, aber check. Mehr auch nicht.
To-do, abgehakt. Ja, da weiß ich nicht.
Schon wieder ein Polizei hier vor meinem Bett.
Jedes Mal.